Heute ist Sonntag, der 7. Juli 2019. Gemeinschaft der Gemeinden Pforzheim und Karlsruhe. Das Thema der Versammlung lautet: Das Wort des Lebens festhalten und darstellen. Die Verse sind 2. Korinther 5, Vers 17, Galater 6, Verse 14 und 15, 2. Korinther 3, Verse 17 und 18 und Jakobus 1, Verse 21 und 22.
Mir geht's ähnlich wie Wolfgang. Ich kann dem Herrn nur danken. Wirklich von Herzen danken, dass ich hier sein darf, heute. Und dass ich auch weiß, warum ich hier bin. Ich bin hier, weil der Herr mich hierher gebracht hat. Und ich bin hier für den Aufbau der Gemeinde. Lob den Herrn. Der Herr hat uns alle errettet und er hat wirklich ein wunderbares Werk angefangen in jedem von uns. Niemand von uns ist besonders und deshalb hier. Wir sind alle durch die Gnade des Herrn hier. Und wir können dem Herrn auch vertrauen, dass er sein Werk in uns vollendet und dass er sein Werk mit der Gemeinde vollendet. Manchmal machen wir uns vielleicht Sorgen um uns selber, ob der Herr sein Werk wohl mit uns vollenden kann. Ja, mit den anderen vielleicht schon, aber wie sieht's mit mir aus? Ihr kennt mich ja nicht so. Wie sieht's mit mir aus? Na, so denken wir, ne? Die anderen kennen mich ja nicht so genau. Die denken vielleicht, mit dem sieht's gut aus. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wenn wir nur dem Herrn unser Herz öffnen und geben, gibt's keinen Grund zur Sorge. Genauso mit der Gemeinde. Natürlich, wir können auf Schwierigkeiten gucken. Wir können auch, genauso wie bei uns persönlich, auf die Fehler gucken. Und dann kommen Gedanken hoch. Oh, was ist da los? Wirkt der Herr hier überhaupt? Natürlich wirkt er. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Wenn wir denken, er wirkt nicht in der Gemeinde, Entschuldigung, wenn ich es mal ganz hart sage, wir würden ihn zum Lügner machen. Der Herr wirkt. Und wir wollen in dem stehen, was er wirkt. Nicht in irgendetwas Eigenem. Ich möchte für die Geschwister, die gestern Abend nicht da waren, ein ganz klein wenig nochmal was aufgreifen. Und zwar, gestern Abend hatten wir ja die Überschrift, das Wort des Lebens kennen. Das Wort des Lebens. Was ist das Wort des Lebens? Schon falsche Frage. Wer ist das Wort des Lebens? Ist eigentlich die richtige Frage. Natürlich, was hier in der Schrift geschrieben steht, ist Wort des Lebens, keine Frage. Aber der Herr Jesus selber, er ist das wirkliche Wort des Lebens. Die Verse in 1. Johannes 1 beschreiben das. Johannes, der den Herrn wirklich kannte, ich möchte nicht sagen, dass er ihn am besten kannte, aber auf jeden Fall kannte er den Herrn und war ihm sehr nahe gewesen, auch als der Herr noch auf der Erde war mit den Jüngern, war Johannes dem Herrn irgendwie ganz besonders nahe. Petrus war oft vorne weg, aber Johannes war dem Herrn irgendwie besonders nahe. Und als der Herr am Kreuz starb, da sagt er nicht zu Petrus, hier, meine Mutter, deine Mutter, sagt er nicht zu Petrus, sondern zu Johannes. Ja, und dieser Johannes, ich lese einfach mal die Verse nochmal, 1. Johannes 1, sie sind wirklich sehr, sehr wunderbar. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Und wir würden jetzt erwarten von Jesus Christus. Aber genau das schreibt Johannes nicht. Beziehungsweise der Geist lässt ihn das nicht schreiben, sondern er schreibt vom Wort des Lebens. Und das hat eine große Bedeutung für uns. Er bringt uns dadurch näher ran. Sonst würden wir denken, ja, Johannes, du hast den Herrn gesehen. Ich heute sehe ihn nicht. Und es ist auch wahr, Petrus schreibt, ihn habt ihr nicht gesehen, den Herrn, habt ihn aber trotzdem lieb. Ja? Wir würden vielleicht denken oder sagen, ja, Johannes, du hast gut reden, du hast den Herrn gesehen, gehört, betastet, warst mit ihm zusammen, hast ihm alle Fragen stellen können und ich bin so weit weg oder der Herr ist so weit weg. Das stimmt nicht. Der Herr ist nicht weit weg. Er ist das Wort des Lebens. Und dieses Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind in die gleiche Gemeinschaft hineinberufen. Wirklich wahr. Die gleiche Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, die Johannes mit dem Herrn hatte, die 3 Jahre, als er sein Jünger war, bis der Herr ans Kreuz ging, diese Gemeinschaft hat auch für Johannes geendet. Es war ein kurzer Zeitabschnitt. Das ist auch etwas, was wir verstehen müssen. Es gibt Zeitabschnitte. Und mit der Änderung des Zeitabschnitts gibt es auch Änderungen in der Beziehung. Also hat sich für Johannes die Beziehung zu Jesus Christus geändert. Aber sie ist nicht weniger wert geworden. Obwohl er ihn nicht mehr gesehen hat. Aber sie war genauso real, diese Beziehung. Ja, eigentlich im Laufe der Zeit muss man sagen, sie war tiefer. Sie war wirksamer. Der Herr hat den Johannes weiter verändert. Und in genau dieser Gemeinschaft stehen wir, sind wir hineingerufen. Es ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Der Sohn ist das Wort des Lebens. Diese Stelle haben wir gelesen. Und dann Johannes 1, 1 bis 5. Fängt ähnlich an, gell? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann Vers, ist mir hier aufgeschrieben, 11. Dieses Wort, das Gott war, kam in das Seine zu seinem Volk und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, heißt es hier in der Übersetzung, oder Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Haben wir den Herrn aufgenommen? Hast du den Herrn aufgenommen? Lob den Herrn. Was hat sich verändert? Wir sind ein Kind Gottes geworden. Wunderbar. Das macht unser Leben so wertvoll. Ohne Gott sind wir ohne Hoffnung in der Welt. Ohne Zukunft. Auch wenn man Karriere macht. Gerade heute Morgen habe ich mit jemandem telefoniert. Er hat mir gesagt, er will jemanden besuchen, der im Sterben liegt. Völlig überraschend. Was hat ein Mensch für eine Zukunft, wenn Gott nicht die Zukunft ist? Oder wenn nicht das Reich Gottes unsere Zukunft ist? Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Halleluja. Denen, die an seinen Namen glauben, nicht denen, die besonders Leistung erbringen, ist ja, es gibt Stipendien. Ihr wisst, was das ist, ja? Wer bekommt ein Stipendium? Die ganz Guten. Die ganz Guten. Wer bekommt das Leben Gottes? Alle, der zu ihm kommt. Wer will? Hast du gesagt. Jawohl, wer will? Wunderbar. Lob den Herrn. Ja, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist wunderbar. Das Wort des Lebens kennen heißt, in dieser Gemeinschaft mit ihm, ihn kennenlernen. Ihn berühren, wie Johannes schreibt. Seine Stimme hören, nicht nur die Bibel lesen. Bibel lesen ist wunderbar, sollten wir jeden Tag tun. Und wie die Schwester bezeugt hat, warum nicht mehrmals am Tag? Aber wenn wir die Stimme des Herrn darin nicht hören, kennen wir das Wort des Lebens nicht wirklich. Lob den Herrn. Das war gestern Abend noch andere Punkte, aber ich lasse es mal dabei. Ich möchte einfach auch herausstellen, wie wunderbar das ist, worin wir stehen. Wir stehen in etwas ganz Neuem, etwas, was es vorher nicht gab. Paulus blickt auf das, was die Juden hatten. Im Römerbrief, Kapitel 3, fragt er am Anfang, was ist nun der Vorzug der Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Dieses Volk hatte die Aussprüche Gottes. Kein anderes Volk damals hatte das Wort vom lebendigen Gott. Alle hatten ihre Religionen, aber niemand hatte das lebendige Wort Gottes. Aber das lebendige Wort Gottes, was sie hatten damals, die Juden, ist ein großer Unterschied zu dem, was wir heute haben. Wir haben gestern Abend die Stelle gelesen, ich möchte sie noch mal kurz aufschlagen, in Römer, in 5. Mose 30 war es, glaube ich. Da ist von diesen Aussprüchen Gottes die Rede, vom Gesetz, von den Geboten, sagt Mose, die ich dir heute gebiete. Es ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Das Wort Gottes ist nahe geworden. Wo ist es nahe geworden? Damals am Sinai hat Gott das Wort gegeben. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und uns hören lassen. Und jetzt kommt eine Formulierung, die findet sich nicht im Römerbrief, wo Paulus diese Verse zitiert, es zu tun. Sondern ganz nah ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen. Klingt genau wie im Römerbrief, aber es heißt dort, um es zu tun. Dreimal kommt das hier vor, es zu tun. Das ist die Betonung gewesen beim alten Bund. Und Paulus hat von Gott die Offenbarung bekommen, dass dieses Wort, dieses Gesetz ersetzt worden ist. Es ist beendet worden. Es ist nicht aufgelöst worden, möchte ich auch wirklich auch betonen. Es ist erfüllt worden in Jesus Christus. Römer 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Jedem, der glaubt zur Gerechtigkeit. Nicht jedem, der es tut, sondern jedem, der glaubt Das ist der Unterschied. Lob den Herrn. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt. Und dann zitiert er das nochmal. Ja, Herr Jesus. Paulus ist gekommen, die Augen zu öffnen. In erster Linie dem Volk, das aus diesem Hintergrund herauskam, aus diesem Hintergrund des Gesetzes. Das Gesetz, das heilig, gerecht von Gott gegeben ist, wo es heißt, wenn du es tust, wirst du leben. Und Paulus zeigt diesem Volk, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Es gibt jetzt eine neue Schöpfung. Lob den Herrn. 2. Korinther 5, 17. Ich muss ab Vers 15 lesen. Christus ist des Gesetzes Ende wann geworden? Als er, genau, als er am Kreuz gestorben ist, ist er das Ende des Gesetzes geworden. Er hat es erfüllt und ist das Ende des Gesetzes geworden. Und das Wunderbare ist, er ist nicht alleine dort gestorben. Durch die Schrift wissen wir, dass wir mitgestorben sind. Da ist es in Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und deshalb alle gestorben sind. Alle gestorben sind. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Lob den Herrn. Und dann Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Lob den Herrn. Wir sind einerseits mit Christus gestorben, damit wir hinfort nicht mehr uns selber leben. Das ist für uns noch verständlich. Aber im Römerbrief zeigt Paulus, dass wir nicht mehr gestorben sind, um nicht mehr uns selbst zu leben, sondern wir sind auch gestorben, um nicht mehr dem Gesetz zu leben. Römer 7. Wenn ihr das aufschlagen möchtet. Römer 7, Vers 4. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Und Vers 6, jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Lob den Herrn. Es ist etwas ganz Neues geworden. In dieser neuen Schöpfung zu leben, das ist das, was der Herr uns geschenkt hat. Und das wird vom Feind immer wieder angegriffen. Da möchte der Teufel uns rausbringen. Ich habe mir hier zwei Sachen aufgeschrieben. Eine lasse ich mal weg. Der Feind möchte unser Leben in der neuen Schöpfung ersetzen, dass wir etwas anderes leben. Entweder wir werden abgelenkt durch die Dinge der Welt, leben unser Selbst, oder wenn wir sehr ernst sind, werden wir abgelenkt durch das Gesetz. Und das ist etwas ganz Tragisches, wenn jemand von der neuen Schöpfung, von Christus abgelenkt wird durch etwas, was auch in der Bibel steht. Das ist der Weg des Gesetzes. Herr Jesus, es gibt so viele ernsthafte Gläubige, eifrige Gläubige, die auch Eiferer sind für das Gesetz. In irgendeiner Auslegung. Die einen sagen, man muss den Sabbat halten, man darf kein Fleisch essen. Ich bin vor einiger Zeit mit jemandem zusammen gewesen. Das ist schwierig. Das Kind, das war eine Situation, hat ein Vater und ein Kind, noch einen Freund von dem Kind dabei gehabt. Und das eine Kind hat Wurst gegessen. Und das andere Kind, das aus dem Hintergrund kommt, man darf kein Fleisch essen, hat es gerügt. Du isst Fleisch. Darf man nicht. So ist das, wenn man im Gesetz ist. Es gibt so viele Gesetze. Gesetze über Kleidung, Gesetze über Verhalten, Gesetze über dieses und jenes. Paulus sagt einmal dem Titus, oder schreibt ihm, Titus 3, Vers 9, wer schlagt's mal auf und wer es hat, soll's mal lesen, bitte. Titus 3, Vers 9. Amen. Sie sind unnütz und nichtig. Sie sind auch unnötig. Streitereien über das Gesetz sind unnötig. Warum? Weil Christus des Gesetzes Ende ist. Es ist nicht nötig, über Dinge des Gesetzes zu streiten. Christus ist des Gesetzes Ende. Lob den Herrn. Und Paulus, diesen Vers haben wir angeschrieben, lebt in einem anderen Bereich. Er kam aus dem Bereich des Gesetzes, aber er lebt jetzt in einem anderen Bereich, nämlich in der neuen Schöpfung. Und er sagt in Galater 6, weder Beschneidung, das ist so die Zusammenfassung für das jüdische Gesetz, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. In Zukunft mache mir keiner Mühe. Der Satz gefällt mir auch. Lass dir keine Mühe machen durch irgendjemand, der mit dem Gesetz kommt. Das macht Mühe. Mühe untereinander und auch Mühe im Leben. Und es bringt keinen Ruhm vor Gott. Haben wir gestern Abend auch gehört. Und dann sagt Paulus noch weiter, und das ist interessant, in Zukunft mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leibe. Ein Satz, den habe ich lange überlesen, weil er nicht zu mir gesprochen hat. Aber inzwischen finde ich diesen Satz sehr, sehr kostbar, weil er zeigt, dass an Paulus etwas geschehen ist. Paulus hat die Malzeichen Jesu, die Zeichen des Todes Jesu, früher nicht an seinem Leib getragen. Aber in der Gemeinschaft, in der er mit dem Herrn gelebt hat, ist etwas in seiner Person verändert worden. Er beschreibt das, was damit gemeint ist, in 2. Korinther 4, Vers 10. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu am Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Das ist sehr, sehr kostbar. Paulus ist verändert worden. Als er in der neuen Schöpfung begonnen hat zu leben, ist er ein anderer Mensch geworden. Mehr und mehr. Wird man durch das Gesetz tun ein anderer Mensch? Natürlich eine rhetorische Frage. Das Tun eines Gesetzes kann uns nie verändern. Wenn ein habsüchtiger Mensch eine große Spende gibt, er bleibt habsüchtig. Und wenn er zweimal eine Spende gibt und dreimal und jedes Jahr eine Spende gibt, das Wesen des Menschen kann durch das Tun des Gesetzes nicht verändert werden. Das ist etwas, was wir eigentlich alle erlebt haben, aber vielleicht nicht unbedingt so realisiert haben. Wir rutschen immer wieder da rein. Wir wollen das Gute tun und was wir lesen, wollen wir, das will ich machen. Ist nicht der Weg der neuen Schöpfung. Aber in der neuen Schöpfung leben, das verändert. Und dazu möchte ich jetzt noch ein paar Verse anfügen. Einen schönen Vers kann man vom Alten Testament nehmen, der sich ursprünglich auf den Umgang mit dem Gesetz bezogen hat. 5. Mose 6, Vers 4. Da sagt Gott: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Wann nicht? Sollen immer davon reden, von diesem Gesetz, weil Gott sie bewahren möchte. Und dann, und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, sollst sie als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und deines Tores schreiben. Dieses Gesetz soll alles, was ein Mensch tut, soll dabei berücksichtigt sein, an der Hand. Soll es sein, die ganz frommen Juden binden sich das um die Hand. Und zwischen deinen Augen, an der Stirn, bei allem, was wir sinnen und trachten, so war es im Alten Bund, sollte das Gesetz vor Augen stehen. Und an der Tür, wenn man rein und raus geht, sollte das Gesetz sein. Warum hat Gott das gemacht? Weil dieses Wort ein gutes Wort für das Volk war. Es war ein bewahrendes Wort, das sie in der Gemeinschaft mit Gott bewahrt hat als nicht wiedergeborene Menschen. Und so können wir den Herrn vor Augen haben und von ihm reden. Von ihm reden den ganzen Tag. Wenn du in deinem Haus sitzt, wie die Schwester bezeugt hat, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst und bei allem Tun den Herrn vor Augen haben. Ich finde das so wunderbar. Wir haben in Römer 10 gesehen, der Buchstabe des Gesetzes ist ersetzt durch Christus. Vielleicht muss ich das nochmal sagen. Na, dort in Römer 10 sagt Paulus ja, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus herabzuholen. Im 5. Mose hieß es, um das Gesetz zu holen. Also Christus hat den Buchstaben des Gesetzes ersetzt. Aber er möchte genauso immer vor unseren Augen sein. Und es ist eine Rettung für uns, wenn wir von ihm reden. In der Familie von ihm reden. Wir reden in der Familie über viele Dinge ganz locker, normal und dies und jenes, aber manchmal haben wir Hemmungen, über den Herrn zu reden. Warum eigentlich? Warum reden wir einfacher übers Tanken, das notwendig ist, als über das Essen des Wortes, das noch nötiger ist? Ja, also ich habe diese Verse wunderbar gefunden. Das hilft, so den Herrn vor Augen zu haben, hilft in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Ob wir aufstehen, Heute Morgen bin ich früh aufgewacht, es war Gewitter bei uns, aber der Herr stand mir vor Augen. Lob den Herrn. Aber nicht nur vor Augen stehen, sondern ihn auch mehr betrachten, den Herrn näher betrachten. Wie wir gelesen haben in 2. Korinther 3, ihn, das Wort des Lebens, anschauen, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist ja eine Anspielung auf Mose. Wann war das Angesicht von Mose aufgedeckt? Bitte? Ja, in der Gegenwart Gottes. Das war wo? In der Stiftshütte. Und wann war die Decke davor? Beim Volk. Es ist sehr interessant, dass Paulus hier schreibt durch den Geist, wir können mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen. Damit sagt er uns, wir dürfen hineingehen ins Allerheiligste. Wir dürfen direkt zu Gott kommen. Damals ging nur Mose in die Stiftshütte. Das ganze Volk hat immer gewartet, bis Mose wieder was zu sagen hatte. So sind heute auch viele Gläubige. Sie warten, bis die bestimmte Person wieder was zu sagen hat, von Gott her. Und diese Person, die bringt das Wort Gottes. Das ist nicht das, was 2. Korinther 3 sagt. 2. Korinther 3 sagt, wir alle dürfen mit aufgedecktem Angesicht, das heißt im Allerheiligsten, den Herrn anschauen. Der Weg ist nicht schwer. Der Weg ist einfach. Es ist nicht kompliziert, zum Herrn zu kommen. Was ist nötig? Dass wir unser Herz reinigen. Wer ein unreines Herz hat, kann vor dem Herrn nicht erscheinen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn wir etwas in unserem Herzen festhalten, was dem Herrn nicht gefällt, was er uns auch schon gezeigt hat. Und wir lassen das nicht, wir legen das nicht ab. Wird sehr schwer, die Herrlichkeit des Herrn zu schauen. Wir werden dann nicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, sondern wir werden diese Sache schauen. Ganz oft. Vielleicht werden wir sogar von dieser Sache reden, statt vom Herrn, vom Wort des Lebens. Wir reden von dem, was der und der gemacht hat. Wir reden von dem, was die und die gesagt hat. Ja, es ist so wichtig, dass wir unser Herz reinigen, dass wir aus unserem Herzen alles herausnehmen, die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn ist eine herrliche Sache, aber es ist die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und der lebendige Gott ist heilig. Wir dürfen kommen, ich sage bewusst, wie wir sind, aber wir müssen dann ablegen. Wenn etwas da ist, ablegen. Sonst schließen wir uns aus dieser Gemeinschaft. Und wir bleiben dann in unseren eigenen Gedanken und Überlegungen und Schwierigkeiten stecken. Es gibt kein Vorangehen. Wir werden uns auch nicht verändern. Aber so wie es hier geschrieben ist, wenn wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, dann werden wir umgewandelt. Wie kostbar ist uns der Herr? Wie kostbar ist uns der Herr? Eine Kostbarkeit unter 1000? Eine Kostbarkeit unter 10 Sachen, die uns wertvoll sind? Oder ist er uns wirklich die Kostbarkeit? Es heißt hier, die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, dann ist der Herr uns kostbar. Und wenn der Herr uns nicht so sehr kostbar ist, dann haben wir die Herrlichkeit des Herrn noch nicht genug angeschaut, noch nicht genug erkannt. Dann können wir zum Herrn sagen, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Ich stecke hier fest, ich hänge in irgendwas. Die Freude ist weg, der Friede mit den Heiligen ist weg oder was auch immer. Die Freude an der Gemeinschaft mit dir, Herr, ist weg. Warum sollen wir das dem Herrn nicht sagen, wenn es so ist? Sag's ihm. Mach dir nicht selber was vor und anderen schon gar nicht. Der Herr ist herrlich. Und wer die Herrlichkeit des Herrn sieht, dem ist er auch kostbar. Sogar überaus kostbar. Alle diese Jünger vom Herrn haben für diesen kostbaren Herrn ihr Leben gelassen. Er war ihnen wirklich sehr kostbar. Und er ist kostbar, er ist herrlich. Und wer die Herrlichkeit des Herrn anschaut, wird umgewandelt in dasselbe Bild. Welch eine wunderbare Verheißung. Wir mühen uns als Gläubige oft, uns zu verändern. Ärgern uns vielleicht, dass wir schon wieder so reagiert haben oder dass wir wieder schwach waren. Und dann bemühen wir uns und bemühen uns nochmal. Was sagt das Wort hier? Nicht wer sich bemüht, wird umgewandelt, sondern wer den Herrn anschaut, wird umgewandelt. Das ist die Weisheit des Herrn. Es bleibt kein Ruhm für uns. Wenn du dich bemühst und umgewandelt wirst, wer hat den Ruhm? Dann haben wir den Ruhm. Das ist nicht der Weg des Herrn. Wenn wir den Herrn anschauen, dann erkennen wir, wo wir ihn brauchen. Und dann können wir auch offen dem Herrn sagen, wo wir Mangel haben. Und wir können für den Mangel der Heiligen beten, statt ihn zu kritisieren, was unser Herz immer so hindert. Ich bin ziemlich sicher, die Kritik an den Heiligen ist etwas, was eins von den Dingen, die uns am meisten hindert, voranzugehen mit dem Herrn. Und wenn wir den Herrn anschauen, seine Herrlichkeit sehen, da muss doch unser Herz weich werden, oder? Wenn wir erkennen, was für ein Gott ist das, der mich so liebt, wo ich so einer bin, wie ich bin, der mir alle Sünden vergeben hat. Und dann wird doch mein Herz weich und ich kann doch den Heiligen vergeben, dass sie ein bisschen anders sind, als ich sie mir wünsche, oder? Vielleicht auch meiner Frau vergeben, dass sie ein bisschen anders war, als ich es erwartet habe, oder dem Mann vergeben. Oder die Kinder den Eltern vergeben und die Eltern den Kindern vergeben. Wenn wir den Herrn anschauen in seiner Herrlichkeit, ich bin überzeugt, wenn wir das wirklich machen, kann keine Bitterkeit in unserem Herzen Wurzel fassen. Und wenn schon etwas da ist, es wird leicht, es rauszuziehen. Es war in den letzten Tagen sehr trocken. Ich habe ein bisschen im Garten gearbeitet, ist ziemlich hoffnungslos, da Unkraut rauszukriegen. Es bleibt alles drin. Du kannst was abreißen, aber nicht rausreißen. So ist es, wenn wir nicht in der Gegenwart des Herrn sind. Wenn wir etwas rausreißen wollen, es geht nicht. Wir meinen vielleicht, wir haben es rausgerissen, aber wir haben es abgerissen. Es kommt wieder. Aber in der Gemeinschaft des Herrn, das Herz wird weich. Und wie der Boden nach dem Regen wird weich und kannst rausziehen. Es wird so einfach. Die Herrlichkeit des Herrn anschauen und wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Schwester, mir ist so gegangen, ich habe gedacht, Herr, wie habe ich diesen Bruder behandelt? Das tut mir leid. Ich habe kein Gesetz darüber gelesen, dass ich den Bruder so und so behandeln muss. Nein, die Gemeinschaft mit dem Herrn hat in mir eine Regung gewirkt, dass das, wie ich den Bruder behandelt habe, dem Herrn nicht entsprochen hat. Oder was ich gedacht habe über jemand, der hat mich berührt. so ändert uns der Herr. In der Gemeinschaft mit ihm ändert uns der Herr. Lob den Herrn. Wir werden umgewandelt in dasselbe Bild. Ja. Vielleicht noch einen kleinen Aspekt. Ich habe gesagt, das bedeutet, dass wir im Allerheiligsten sind. Und das Allerheiligste ist der Ort, da sagt das Wort in 2. Mose 25, dort redet Gott alles. Und das brauchen wir auch, dass der Herr zu uns redet. Und ich möchte heute Morgen auch einen Punkt betonen. Der Herr wird zu uns nicht nur das reden, was uns gefällt. Wir wollen alle gerne hören, was uns gefällt. So sind wir Menschen. Wir wollen von unserer Frau hören, was uns gefällt. Die Frauen wollen vom Mann hören, was uns gefällt. Was gefällt. Und was macht, wenn wir ein Wort der Kritik hören? Was kommt dann? Danke, dass du mir das gesagt hast. Das ist nicht die normale Reaktion, sondern 5 Argumente, warum diese Kritik nicht in Ordnung war und warum ich im Recht war, so und so zu reden und zu handeln. Der Herr wird auch nicht immer das sagen, was wir gerne hören, weil er gerne möchte, dass wir gerettet werden, dass wir weiterkommen, dass wir wachsen im Leben. Was machen wir, wenn der Herr etwas zu uns sagt, was uns nicht gefällt? Danken oder gehen? Es gab eine Zeit, als die Jünger etwas gehört haben vom Herrn, das hat ihnen gar nicht gefallen. Viele sind gegangen. Wir alle sind auch in der Gefahr, wenn wir etwas hören vom Herrn, dass wir gehen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber es ist so. Wir tragen noch im Gepäck etwas Altes mit. Einen alten Menschen. Der ist auch noch da. Wir sind eine neue Schöpfung, aber das Alte ist auch da. Und wenn wir dem Alten erlauben, uns zu bestimmen, dann ist die Gefahr groß, dass wir irgendwann gehen. Das ist so. Und der Herr fragt den Petrus, oder die Jünger, wollt ihr auch gehen? Sie sagen, wohin sollen wir denn gehen, Herr? Du hast Worte ewigen Lebens. Das soll auch in unserem Herzen sein. Auch wenn mal etwas zu uns gesagt wird, vom Herrn oder durch Geschwister, was uns nicht so gefällt. Wohin sollen wir gehen? Wohin soll ich gehen? Ich will im Hause des Herrn bleiben. Oftmals ist es nämlich berechtigt, was zu uns gesagt wird. Natürlich nicht immer. Aber oftmals ist es berechtigt. Und wenn es unberechtigt ist, es kann auch eine positive Wirkung in uns haben, wenn man mal was stehen lässt und nicht immer gleich Kontra gibt. Herr Jesus. Jakobus 1, 21 haben wir ja gelesen. Nehmt das Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen zu retten vermag. Das ist eine Verheißung. Wenn wir das Wort annehmen, dann kann unsere Seele errettet werden. Wenn wir es nicht annehmen, bleiben wir die Alten. Ich will neu werden. Ich denke, ihr auch, wir alle wollen neu werden. Deshalb wollen wir das Wort annehmen. Einen Punkt, ich mach's aber jetzt nur ganz kurz, weil ihr sollt auch noch Gelegenheit haben. Nicht nur schau den Herrn an, sondern iss ihn. Iss das Brot des Lebens. Johannes 6 sagt der Herr, ich bin das Brot des Lebens. Und Jeremia sagt, wenn sich Worte von dir, Herr, gefunden haben, habe ich sie gegessen. Das ist Speise. Und wenn ich so angucke, wir haben eine Familie in Pforzheim, da ist ein Baby geboren. Und da sind noch ein bisschen Geschwister, die sind ein bisschen älter. Wenn ich so darüber nachdenke, nichts verändert den Menschen so sehr wie Essen. Nichts. Gar nichts. Hör mal. Wachstum. So ein Baby. So klein. Und dann sitzt so ein Mann hier. Warst auch mal ein Baby, ne? Lang ist her. Was macht uns zu erwachsenen Menschen? Ich spreche jetzt nicht von der inneren Reife, sondern einfach vom Wachstum. Essen. Essen. Und das Wort Gottes lässt uns wachsen. Dass wir wachsen zur Errettung, wie Petrus sagt. Lob den Herrn. Es ist so viel Ermutigung im Wort. Ihr könnt gerade da weitermachen.